viel Grund, dich zu preisen und dir zu danken. Danke, dass es Realität ist und Wahrheit und jedes Wort unumstößlich gilt. Danke, dass du heute Morgen auch durch diese Worte, durch deinen Heiligen Geist in unser Leben hineinsprichst. Amen. Ich liebe das Kapitel. Das ist eins der schönsten Kapitel der Bibel überhaupt. Ich meine, so viel, das kann nur der Paulus so viel in ein einziges Kapitel reinpacken, angefangen von der Tatsache, dass es keine Verurteilung mehr gibt für die, die in Jesus sind. Über den Heiligen Geist, der in unser Leben kommt, über die ganze Fülle der Gotteskindschaft bis hin zur Hoffnung der Ewigkeit und dann noch diese Zusage, dass Gottes Liebe hält, komme was wolle und geschehe in dieser Welt, was geschehen wolle, Gottes Liebe hält immer. Und dieses Kapitel, so herrlich es ist, es passt dann auch ganz gut zu dem, wo wir jetzt sind, denn wir sind ja mitten in der Serie über das Beten, das Jesus lehrt, und wir haben uns da so ein Stück weit durchgearbeitet durch dieses Gebet, das er lehrt, und haben festgestellt, dass da zwei ganz essentielle Bitten drin stecken. Die eine um das tägliche Brot, um die Bedürfnisse des alltäglichen Lebens, mit denen ich zu Jesus kommen darf, und Gott gibt mir gerne. Die zweite im Anschluss dann genauso wichtig, denn es geht eben nicht nur ums Materielle, sondern wir haben uns letztes Mal über den Sack unterhalten, mit dem wir unterwegs sind. Ich habe ihn vorher noch von der Bühne runtergetragen, der ist immer noch genauso schwer, und was bin ich froh, dass ich den nicht länger rumtragen muss. Vergib uns unsere Schuld. Und an diese zwei Bitten schließt sich dann noch eine dritte Bitte an, die absolut untrennbar dazugehört, da heißt es ja noch, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Zwei Dinge eigentlich, die gleiche Bitte auf unterschiedliche Art und Weisen formuliert. Einmal negativ, führe uns nicht in Versuchung, und dann die positive Seite, wie das aussieht, wenn man nicht in Versuchung gerät, dann, sondern erlöse uns von dem Bösen. Vielleicht auch gleich vorausgeschickt, weil das in der deutschen Übersetzung oft auch ein bisschen unverständlich ist und die Frage sich ja aufdrängt, ja, warum sollte Gott mich denn in Versuchung führen? Das liegt ja jetzt nicht in seinen Absichten, dass ich versucht werde, sondern in seinen Absichten liegt es ja, dass ich ein Leben führen kann, das möglichst ohne Sünde ist. Dazu möchte er mir mit seinem Heiligen Geist ja helfen, und da wäre es ja eigentlich kontraproduktiv, mich jetzt extra in Versuchung zu führen. Dazu kommt dann auch, dass wenn man weiterblättert und so das große Buch der Bibel liest, wo es um Versuchung ganz stark geht, im Jakobusbrief, dass da ganz klar dann auch uns erklärt wird, dass Gott niemanden versucht. Auch das ist wichtig zu verstehen. Und wenn man dann den Text ein bisschen genauer anguckt, dann stellt man fest, dass die Aussage dieses Gebets zunächst ist, lass uns nicht in Versuchung kommen. Ja, also das ist nicht, die Idee ist gar nicht, dass es Gott ist, der mich da aktiv irgendwie reinbringt. Denn das wäre in keinster Art und Weise mit Gottes Absichten zu verbinden. Und es ist auch nicht so, dass ich Gott da erst drum bitten müsste, weil er es sonst tun würde. Ja? Und zu sagen, Herr, bring mich bloß in den Versuchungen. Und dann sagt Gott, oh, das war genau das, was ich gerade vorhatte. Aber wenn du so nicht fragst, dann lasse ich es jetzt halt mal. Ne? Darum geht's nicht, sondern ich bitte Gott, Herr, hilf, dass ich nicht in Versuchung komme, und nimm all das Böse weg. Es ist eine sehr hoffnungsvolle Bitte. Und eine Bitte, die sich anschließt an das Vergib mir meine Schuld, die das zurückschaut in die Vergangenheit und feststellt, ich habe da schon einiges aufgeladen und mein Sack ist schon ziemlich schwer und ziemlich voll. Und ich lade das bei dir ab, Herr, und sag, vergib mir meine Schuld. Und jetzt die zweite Bitte, die dann vorausschaut auf das, wie es weitergeht. Denn ich möchte ja nicht wieder den Sack füllen. Ich möchte ja nicht wieder dann so daherkommen. Es ist gut, dass wenn ich es trotzdem tue, dass ich immer wieder zu Gott kommen darf und immer wieder neu um Vergebung bitten. Aber ich möchte ja auch was ändern. Ich möchte, dass sich was ändern. Und deswegen erlöse uns, Herr, vom Bösen. Da stecken ein paar ganz grundlegende Feststellungen drin in dieser Geschichte. Und zwar als erstes einfach mal die Feststellung, dass wir Teil einer Welt sind, wo das Böse dazugehört. Hier im Paulus-Text, ne, da habt ihr die ganze Schöpfung, die der Vergänglichkeit unterworfen ist, ohne etwas dazu zu können. Die ganze Schöpfung, die unter der Last dieser Sünde leidet. Das betrifft gar nicht nur die Menschen, sondern die ganze Welt, die kaputt geht unter der Sündhaftigkeit der Menschen hier. Wir blättern zurück ganz am Anfang der Bibel und wir sehen, wie Gott alles wunderbar geschaffen hat und sich das perfekt ausgedacht hat, wie er die schönste aller möglichen Welten schafft, und es gibt keine Abstriche da drin. Gott sagt nie, das ist jetzt ganz okay, ja, oder so. Hätten wir auch anders machen können, aber passt schon irgendwie so, ja. Gott sagt immer, das ist gut. Und wenn was in Gottes Augen gut ist, das ist das höchste Lob, das es bekommen kann. Gott schafft eine wunderbare Welt und er setzt Menschen hinein in einer Beziehung, in einer perfekten Beziehung mit ihm. Harmonie, Freundschaft, sind Gespräche da, man begegnet sich im Garten. Wunderbar, einfach so muss das laufen zwischen Gott und den Menschen. Und dann im dritten Kapitel geht alles kaputt. Im dritten Kapitel kommen Menschen und die sagen, das brauchen wir alles nicht. Im dritten Kapitel kommt das Böse in diese Welt und es zerstört das ganze Wunderschöne, was Gott geschaffen hat. Und im Grunde genommen leben wir heute in den Ruinen dieser ganzen Geschichte. Und wir entdecken noch viel von dem Schönen, was Gott geschaffen hat. Ja? Also das kann man, wenn du in die Natur rausgehst und mal guckst, da gibt es noch so viel, wo man noch sieht, wie großartig das ist, was Gott gemacht hat. Und doch ist es eigentlich nur ein sehr verzerrtes Abbild von dem, wie großartig es wirklich sein könnte. Weil das ganze große Schöne, das Gott geschaffen hat, kaputt ist durch das Böse. Das Böse ist Teil dieser Welt. Und deswegen kann man dem Bösen auch nicht ausweichen irgendwo. Ich kann mir auf dieser Welt keine Insel schaffen, wo irgendwie so die Insel der Seligen ist, auch in der Gemeinde nicht. Wo ich sage, da bin ich sicher vor dem Bösen. Da ist es irgendwie ausgeklammert. Christen versuchen manchmal zumindest sich das einzureden und wir stellen uns das nett und ideal vor als die Gemeinde, als der Ort, wo das dann funktioniert, ohne Böses und ohne Sünde. Ich kann euch aus meinem pastoralen Dienst sagen, dass das nur eine Theorie ist. Also ich habe seit langem festgestellt, dass es jede Sünde, die es in der Welt gibt, auch in den Reihen der Gemeinde gibt. Das ist einfach die Realität, ja. Es gibt nicht die Insel der Seligen auf dieser Welt. Aber es gibt Menschen, die den Heiligen Geist haben und denen Gott helfen möchte, dass das besser wird und dass es sich ändert und dass da was wächst und was gelingt. Aber am Anfang steht diese Feststellung, das Böse ist Teil dieser Welt. Wenn man ganz genau ist und ins Griechische auch reinschaut von dem, was Jesus betet, dann ist das Böse eigentlich die falsche Formulierung, denn da steht dann der Böse. Und es liegt daran, dass die Bibel dem Bösen ja auch ein Gesicht verpasst. Dass das Böse nicht nur irgendeine Theorie ist oder so, ja, ein Gesetz, wo irgendwo geschrieben ist, was drin, was gut ist und was schlecht. Und wenn man dagegen verstößt, dann ist das halt böse, so im Prinzip irgendwie. Sondern das Böse wird in der Bibel dann auch sehr konkret. Die redet von dem Feind, den es gibt. Und der da ganz aktiv auch dran arbeitet, dass diese Welt nicht so verläuft, wie Gott das möchte. Den möchten wir heute gern immer wegreden, den Bösen. In der Bibel bekommt er ja alle möglichen Namen. Satan ist einer der bekanntesten davon. Aber die Bibel, die stellt den ganz klar dar als Person und als Gegenspieler, mit dem wir es zu tun haben. Umgekehrt ist das Böse vielleicht trotzdem manchmal eine gute Bezeichnung, weil ich das Gefühl habe, dass der Satan in christlichen Kreisen auch manchmal überbewertet wird. Dass man dem gern die Schuld an allem zuschiebt, was falsch läuft. Und indirekt ist er da vielleicht auch irgendwo beteiligt. Aber weißt du, es ist nicht so einfach, dass wenn ich die falsche Entscheidung getroffen habe, und das meistens, wenn ich ganz ehrlich bin, auch schon vorher wusste, dass das die falsche Entscheidung ist und sie trotzdem getroffen habe, weil ich das jetzt eben halt wollte und weil ich da Gott auch nicht reinlassen wollte, sondern überzeugt war, ich mache jetzt mein Ding. Das ist das, was Sünde ja eigentlich ausmacht, ja? Dann kann ich hinterher nicht immer nur sagen, ja, da ist der Satan dran schuld. Der hat sich gefreut in dem Moment, mit Sicherheit. Aber weißt, der hat die Entscheidung nicht getroffen. Ja? Der hat es nicht gemacht. Der war jetzt nicht lieblos zu meinem Freund. Der hat jetzt nicht böse Worte gesagt. Der hat im Laden nichts mitgehen lassen. Der hat niemanden umgebracht. Der hat keine Ehe gebrochen und nichts. Das habe ich gemacht im Zweifelsfall. Ja, und so einfach die Verantwortung abzuwälzen und immer sagen, das ist der Feind und der Feind und der Feind. So einfach ist es dann auch nicht. Und dann haben wir Beziehungen, die kaputt gehen. Das ist so ein ganz typisches Feld, wo ich das immer beobachte. Ja. Und das Erste, was ich höre, ist, ja, der Feind greift unsere Familie an. Und das mag sein. Und das macht er ja auch. Ja. Aber das wird dann so schnell zu so einer christlichen Floskel, weißt, wo man alles damit ausreden kann und das als Ausrede dient, warum ich eigentlich gar nichts machen kann und warum ich auch nichts gemacht habe, dann in der Sache, weil weißt der Feind. Das Böse ist Teil dieser Welt und es ist nicht immer nur so diese große Person, sondern es ist Teil von diesem ganzen System und ich lebe in diesem System. Und ich bin da drin aufgewachsen und ich habe mir die Gewohnheiten dieses Systems angeeignet von Anfang an. ich kenne eigentlich gar nichts anderes, bevor ich Jesus begegne. Und aus dieser Feststellung, dass es hier keine Insel der Seligen gibt, da kommt dann auch die tiefe Sehnsucht dieser Bitte raus. Herr, erlöse uns von diesem Bösen. Wir müssen da raus aus diesem System. Wir brauchen irgendwas, das uns da rausholt aus diesem alles umfassenden, alles kontrollierenden System des Bösen. Erlöse uns, Herr, davon. Da steckt dann auch als zweites die Feststellung drin, dass so gut und richtig das Wissen ist drum, was gut wäre zu tun und was die richtige Entscheidung wäre und was man tun müsste. Ich habe am Mittwoch und Dienstag und am Mittwoch zweimal diese Woche Andachten über das Wort eigentlich gehalten. Was man eigentlich tun müsste, da gibt es so viel im Leben, was immer eigentlich bleibt und nie wirklich wird. Ja? Aber dass das Wissen allein darum offensichtlich nicht reicht. Sonst müsste das Volk Israel schon allein, das müssten die leuchtesten Vorbilder und die besten Menschen der ganzen Erde sein. Denen hat Gott es nämlich im Detail aufgeschrieben, schon damals bei Mose, was gut ist zu tun und was nicht. Wirklich bis hin in die kleinsten alltäglichsten Lebensbereiche hinein. Da gab es doch keine Fragen, da ging es nicht drum, ja, ich wusste ja gar nicht, was ich da tun soll und jetzt habe ich aus Versehen das Falsche gemacht, sondern das konnte man nachlesen, ja. Aber das Wissen hat halt nicht gereicht. Es reicht nicht, zu sagen, okay, ich nehme mir das jetzt fest vor. In Zukunft mache ich alles anders. In Zukunft mache ich das, was ich jetzt schon 100-mal falsch gemacht habe, mache ich dann richtig. Weißt du, rein menschlich gesehen, von der Statistik her kann ich dir sagen, wenn es 100-mal nicht geklappt hat, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass es beim 101. Mal auch nicht klappt. Ja? So alles, was bisher lief, spricht dafür, dass du das wahrscheinlich das nächste Mal auch nicht hinkriegst. Rein menschlich gesehen, wohlgemerkt. Aber diese Feststellung ist wichtig. Ich kann das Böse nicht allein überwinden. Und wer das nicht glaubt, der kann natürlich hier im Römer 8 nachgucken, was der Paulus schreibt über den, der sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt. Dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Und dann das Gegenstück, wer sich von Gottes Geist bestimmen lässt, der ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Da merkt er, allein geht's nicht, mit dem Geist geht's dann. Wer es dann immer noch nicht glaubt, der blättert ein Kapitel zurück und da wird's dann richtig spannend, denn da lässt der Paulus mal richtig aus, wie es bei ihm aussieht. Und er redet drüber, wie er das Gute alles kennt und wie er es tun möchte. Und dann ist die Feststellung am Ende, das Gute, das ich tun möchte, das tue ich nicht. Das Böse, das ich nicht tun möchte, das tue ich. Und wenn du ganz ehrlich bist, kommt es dir wahrscheinlich irgendwoher bekannt vor. Diese ganze Geschichte. Ich kann das Böse nicht allein überwinden. Diese Prägung, dieses System des Bösen, in dem ich aufgewachsen bin, ist stärker als mein menschlicher Wille es sein kann. Und weißt, du bist ja nicht allein. Das haben Menschen seit Tausenden von Jahren probiert und die haben es alle, das ist die summarische Feststellung des Paulus in Römer 3, Vers 23, die haben es alle nicht geschafft. Du wärst also der erste Mensch dieser Welt, der das schaffen würde, aus eigener Willenskraft das Böse zu überwinden. Jetzt kannst du mal da die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, wie groß die ist, ja? Dass du das dann bist, dieser eine. Ich kann das Böse nicht allein überwinden. Und es heißt, dieses Gebet ist dann letztlich auch zunächst mal in diese Situation hinein so eine Art ohnmächtiger Schrei, Herr, ich brauche dich, erlöse du mich von dem Bösen. Und das Geniale ist, dass die Antwort Gottes sofort kommt. Dass die Antwort Gottes sofort kommt, weil sie vor 2000 Jahren am Kreuz bereits abgehakt wurde. Weil Jesus nämlich das Böse bereits überwunden hat. Ja, also das ist kein Gebet in die Zukunft hinein, Herr, bis jetzt läuft alles so falsch, irgendwann solltest du jetzt hergehen und uns von dem Bösen erlösen. Sondern Gottes Antwort kommt sofort und sie sagt, mein Sohn, Jesus Christus, er hat am Kreuz das Böse überwunden. Deswegen kann Paulus schreiben, müssen wir denn nun da noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Am Kreuz von Golgatha hat Jesus den größten Kampf aller Zeiten gekämpft. Als Jesus am Kreuz von Golgatha sagt, es ist vollbracht, da meint er damit nicht so wie Trapattone, ich habe fertig. Ja, so, ich habe alles versucht und ja, ihr wisst ja, Spieler sind wie die Flasche leere und Menschen auch und so, ja, und leider hat es nicht geklappt, ja. Sondern der meint damit, der Kampf ist gekämpft, der Sieg ist errungen, es ist erledigt, das Böse ist erledigt, der Feind ist besiegt. Und darauf darf ich mich heute stellen. Das wird dann in dem Moment, wird aus dem ohnmächtigen Schrei, wird ein Glaubensbekenntnis, Herr, ich weiß, dass du mich von dem Bösen erlöst. Weil Jesus Christus das Böse bereits überwunden hat. Und wenn ich kapiert habe, dass das Böse da ist und ich kapiert habe, dass ich selbst nichts dagegen machen kann, dann sagt Gott mir zu, aber ich kann was dagegen machen und ich habe es bereits gemacht. Und darauf darf ich mich stellen, auf diesen Sieg vom Kreuz. Jetzt dürfen wir natürlich die Welt auch nicht schönreden. Brauchst ja nur die Nachrichten einschalten. Dann weißt du, dass das Böse noch durchaus präsent ist in dieser Welt. Wir leben in so einer spannenden Zwischenzeit, wo wir ganz viel von dem, was Jesus durch seinen Sieg erworben hat, schon so als im Teil haben. So, der Heilige Geist wird ja im Römer 8 dann auch so als Anzahlung auf das zukünftige Erbe verstanden. Und da haben wir schon ganz viel davon. Die persönliche Vergebung meiner Schuld, die habe ich durch Jesus Christus am Kreuz. Und die kann mir niemand wegnehmen, wenn Gott sie mir zuspricht. Dass der Feind besiegt ist und das Ende klar ist, das kann niemand ändern. Dieser Kurs der Geschichte, der ist fest. Aber trotzdem gibt es auch noch die Reste vom anderen. Ein Feind, der sehr aktiv ist in dieser Welt. Und was in diesem Gebet eben auch mitschwingt, ist schon der nächste Schritt. Erlöse uns von dem Bösen, bete ich heute noch, weil ich weiß, dass diese Erlösung eines Tages nochmal eine ganz neue Form annehmen wird. Eines Tages wird Jesus nämlich das Böse endgültig beseitigen. Da kommt der Tag, wo der Feind und die Sünde und die Schuld und der Tod und alles, was damit zusammenhängt und was diese wunderbare Schöpfung Gottes so kaputt macht. Wo, so wird es in der Offenbarung beschrieben, wo das gepackt wird und in den See aus Feuer geworfen wird. Und das ist eines der stärksten Bilder, das die Bibel gebraucht für die Vernichtung all dessen. Ich finde es dann immer spannend, wenn ich Crosswalk mache und wir uns über solche Dinge unterhalten, um immer festzustellen, im Kopf von wie vielen Menschen das rumschwirrt, dass der Feind, der Teufel, dass das irgendwie der Herrscher ist über irgendeine Unterwelt, der Hölle und sonst was. Also das ist dieses Urkatholische aus dem Mittelalter, wo die kleinen Teufelchen dann die Menschen quälen und alles. Und gehen dann vielen immer die Augen auf, wenn wir mal in die Bibel reinschauen und feststellen, dass der Feind, der Böse, der allererste ist, der in die Hölle geworfen wird. Ja? Der allererste, der dieser Vernichtung Gottes da nicht entrinnen kann, wenn Jesus kommt und all das Böse wegnimmt. Das basiert auf seinem Sieg am Kreuz, deswegen kann er es machen. Aber die endgültige Form davon, die liegt noch in der Zukunft. Und deswegen schreibt dann der Paulus hier von dieser Schöpfung, die stöhnt noch unter der Last dessen, was kaputt ist. Und die sehnt sich nach dem Tag, wo das endlich Wirklichkeit wird. Und dann schreibt der Paulus, und da bezieht er mal zumindest sich selbst mit ein. Und ich würde behaupten, er bezieht auch mich mit ein, wenn er dann schreibt, sogar wir seufzen innerlich noch, weil die volle Verwirklichung dessen noch aussteht, wozu wir als Gottes Söhne und Töchter bestimmt sind. Wir warten darauf, dass auch unser Körper erlöst wird. Unsere Errettung schließt ja diese Hoffnung mit ein. Und dann wird es ein Gebet der Hoffnung, erlöse uns von dem Bösen. Herr, lass diesen Tag kommen, wo all dieses dunkle Böse endgültig verschwindet, wo wir nicht mehr zu leiden haben unter all dem, was da ist und seinen Folgen, wo wir selber nicht mehr zu kämpfen haben mit all dieser Versuchung und all dem, was uns selber immer wieder treibt zu falschen Entscheidungen, wo wir auch nicht mehr zu leiden haben unter den falschen Entscheidungen der anderen, unter ihrer Eigenwilligkeit und unter ihrem Eigennutz und dem, was das mit uns macht. Wo wir nicht mehr in einer kaputten Welt leben, wo es Tod und Krankheit und Leid gibt als Folge des Bösen, als Folge dieser Sünden, sondern wo alles nur noch rein und gut und herrlich ist bei dir. Erlöse uns von dem Bösen. Herr, schick diesen Tag. Das ist letztlich in anderen Worten genau das Gebet, mit dem dann viele Seiten später mal die ganze Bibel enden wird. Als Jesus dieses Gebet sagt, da sind es noch viele Jahre bis zu dem Moment, wo Johannes, sein Jünger, das schreiben wird am Ende seiner Offenbarung. Als letztes Gebet der Bibel, ja, Herr Jesus, komm bald. Das ist genau das, erlöse uns von dem Bösen. Komm und schenk uns diese neue Welt. Und ich bin manchmal erstaunt in der Beobachtung, auch bei mir selber, wie rar dieses Gebet eigentlich geworden ist. Ja, wie wenig wir eigentlich beten, Herr Jesus, komm bald. Obwohl wir wissen, wie genial das wird, wenn er kommt. Aber wir haben uns irgendwie eingeredet, dass wir hier noch so viel zu erledigt haben und dass es hier noch so schön ist, dass es eigentlich schade wäre, wenn er jetzt schon kommen würde. So ein Blödsinn. Im Vergleich zu dem, was da kommt an Schönheit, ist es hier also gar nichts. Ja, und die Vorstellung, ich könnte was verpassen, wenn die neue Welt Gottes jetzt schon kommt, ist also die abwegigste aller Vorstellungen überhaupt. Und vielleicht muss ich das neu begreifen. Und wenn ich dann diese Gegensätze sehe, dieser kaputten Welt, wo auch ich noch unter dem Bösen leide, und dieser perfekten Welt Gottes, wo es das Böse nicht mehr gibt, dann kann ich neu begeistert beten, ja, Herr Jesus, komm bald, erlöse uns von dem Bösen. Und natürlich bin ich dankbar für jeden Tag, wo noch Gnadenzeit ist, denn das ist ja diese spannende Zeit dazwischen, wo noch Menschen eingeladen werden können, mit dabei zu sein in diesem Reich Gottes, wenn es kommt. Und da, ja, die verpassen was, die nicht ihre Entscheidung getroffen haben für Jesus, bevor dieser Tag kommt. Aber für mich selbst aus meinem eigenen Leben, da kann ich nur immer wieder neu voller Hoffnung beten, erlöse uns von dem Bösen, komm bald, Herr Jesus, und mach ein Ende mit all dem, was hier an Bösem geschieht. Ja, ich bin noch in dieser Zwischenzeit. Der Böse tobt, auch wenn er schon besiegt ist. Aber ich brauche keine Furcht mehr haben vor Verurteilung. Ich bin kein Sklave der Sünde mehr. Ich muss ihn immer wehren und versuchen, irgendwie selbst rauszukommen aus all diesem Schlechten, weil Jesus dafür schon alles getan hat am Kreuz. Und ich muss auch keine Angst haben vor dem Bösen, denn ich bin sicher in der Hand der Jesu Christi, der mich hält. Das ist so ziemlich das Ende von diesem Gebet, das Jesus lehrt. Und dann kommt dahinter ja noch so ein Vers, der in vielen Bibeln heute nur noch als Fußnote erscheint. Weil man alte Manuskripte gewälzt hat, also wir haben ja nicht das eine Urtextmanuskript der Bibel, sondern nur ganz viele Abschriften, die älter oder weniger alt sind. Und festgestellt hat, dass in den ganz alten Schriften, die wir haben, dieser Vers nicht steht, sondern erst später auftaucht. Und man dann so sagt, den hat dann die Kirche dazu geschrieben. Und es mag so sein. Aber wenn das Gläubige getan haben, die an Jesus Christus glauben und die von Herzen dieses Gebet sprechen, dann hatten die, glaube ich, einen guten Grund, das drunter zu schreiben. Denn dieser letzte Vers in unserer traditionellen Version vom Vater Unser, der schließt dann direkt anschließend an diese Bitte, erlöse uns von dem Bösen mit folgendem Bekenntnis, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und das heißt, dieses Erlöse mich von dem Bösen ist nicht nur so ein leerer Wunsch an irgendjemand, wo ich sage, ach, wenn du doch könntest, ja? Sondern das ist ein Bekenntnis zu dem einen Herrn, der die Macht hat, der das Reich besitzt und der die Herrlichkeit hat vom Himmel und der mit all dem kommt, was ihm zur Verfügung steht. Und der das alles aufwendet, um mich garantiert von dem Bösen zu erlösen. Das ist ein Glaubensbekenntnis, dieser Schluss des Vaterunser. Denn es ruft mir nochmal neu ins Gedächtnis, zu wem ich hier eigentlich bete. Und es gibt mir Mut für diese Zwischenzeit, wo das Böse noch tobt. Und wem das nicht reicht, dem sei hier nochmal die Worte des Paulus zugesprochen, mit dem er dieses geniale Kapitel endet und mit dem er eigentlich uns genau das zuspricht, was wir in dieser Zwischenzeit zwischen der Erlösung vom Bösen, vom Kreuz und dem endgültigen Vernichten des Bösen an dem Tag, wo Jesus kommt, was wir da immer wieder hören müssen. Da schreibt Paulus nämlich nochmal, wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not? Angst? Verfolgung? Hunger? Entbehrungen? Lebensgefahr? Das Schwert des Henkers? Und ihr merkt, das sind lauter solche Sachen, die aus dieser bösen Welt rauskommen. Und Paulus stellt deswegen auch fest, mit all dem müssen wir rechnen. Denn es heißt in der Schrift, deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Und doch, jetzt kommt das große Doch des Glaubens wieder. In all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch den, der uns so sehr geliebt hat. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Was sollen wir da noch hinzufügen? Herr Jesus, ich danke dir für den Sieg, den du errungen hast über das Böse. Ich danke dir, dass du am Kreuz diesen Kampf gekämpft hast. Und was für ein schwerer Kampf war es für dich. Er hat dein Leben gekostet, das Leben des Gottessohns. Und doch warst du bereit, aus Liebe für uns, diesen Kampf bis zum Ende zu kämpfen. Und du hast gesiegt. Und das ist so genial, das wieder neu zu verstehen. Du hast gesiegt. Das Böse hat kein Anrecht mehr. Das Böse ist besiegt. Der Feind ist besiegt. Mag er toben, wie er will. Du hast ihn am Kreuz bereits endgültig besiegt und da kann niemand mehr was rütteln, da kann niemand mehr was ändern. Und wie viel Mut gibt es uns Menschen, die wir rauskommen aus dieser Welt, wo das Böse vorherrscht, aus dieser Welt, wo niemand von uns, sofern wir das versuchen und mühen, uns irgendwie befreien kann von diesem Korsett des Bösen. Aber du kannst es und du hast alles, was dazu nötig ist, am Kreuz von Golgatha getan. Und so kommen wir heute neu zu dir, dem Sieg. So kommen wir heute neu zu dir, dem, der uns annimmt als deine Kinder, der uns den Heiligen Geist ins Leben schenkt als Gottes Kinder und der uns die Kraft gibt, durch diesen Heiligen Geist neu zu leben, anders zu leben mit der Kraft dieses Heiligen Geistes, der verändert und der uns Mut gibt und eine Hoffnung, die weit über das hinausgeht, was wir überblicken können, eine Hoffnung auf diesen gewaltigen Tag, wo das Böse endgültig ein Ende findet, wo es nur noch Gutes gibt und nur noch Herrlichkeit bei dir. Und so beten wir neu heute Morgen voll Glauben, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und wir drücken das gerne auch aus mit den Worten deines Dieners Johannes und wir sagen voller Sehnsucht und voller Hoffnung, ja, Herr Jesus, komm bald. Amen.